Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Und Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit auf unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Meine lieben Geschwister, ich möchte mich und euch dazu aufrufen und daran erinnern, uns vor Allah subhanahu wa ta'ala in Acht zu nehmen. Allah azza wa jal, sich vor ihm in Acht zu nehmen, bedeutet, sich an die Religion seines Propheten alaihi salatu wassalam zu halten. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat an Religion und an Gesetzen das für uns verbindlich gemacht, was für uns am besten und am vollkommensten ist. Allah sagte sinngemäß übersetzt: Heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet und die Gnade an euch vollendet. Und ich bin mit euch, mit dem Islam als Religion zufrieden. Unser Herr wird mit Sicherheit uns nichts auferlegen, es sei denn, darin steckt das Beste für uns, sowohl in diesseits als auch im Jenseits. Denn er ist der Gnadenvolle und der Gnädige, dessen Gnade alles umfasst. Deswegen nehmt Allahs Religion an, so wie sie ist, und freut euch über die Gesetzgebung, die beste Gesetzgebung, die Allah jemals herabgesandt hat. Und lobt euren Herrn dafür, dass er euch zu dieser Religion geleitet hat. Denn wie viele Menschen sind irregeleitet worden? Meine lieben Geschwister, die Gnade ist eine Eigenschaft der Eigenschaften Allahs. Allah hat sich dadurch beschrieben. Allah hat sich beschrieben mit Ar-Rahman, das ist der Gnadenvolle. Und er hat sich beschrieben mit Ar-Rahim, das ist der Gnädige, dessen Gnaden an seine Geschöpfe gelangen und von denen sie profitieren. Und er hat sich auch als Ar-Ra'uf bezeichnet. Ar-Ra'uf ist auch der Gnädige und der Barmherzige, allerdings eine spezielle Form der Gnade, die nur seinen Edelsten von seinen Dienern zuteilkommen wird. Drei Namen Allah subhanahu wa ta'ala, von den inshallah schönsten Namen Allah subhanahu wa ta'ala, drehen sich alle um den Begriff der Barmherzigkeit und der Gnade. Sogar hat Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten alayhi salatu wassalam und alles, was er seiner Umma mitgeteilt hat, an seiner Sunna als ein Rahmah bezeichnet, als eine Gnade bezeichnet, als er sagte: Wir haben dich nur als eine Rahmah zu den Weltenbewohnern entsandt. Und das bedeutet, liebe Geschwister, schlussfolgernd, dass das, was unser Prophet alaihi salatu wassalam den Menschen an Erleichterungen mitgeteilt hat, aber auch was er ihnen auferlegt und verbindlich befohlen hat, Teil dieser Rahma ist und Teil dieser Barmherzigkeit Allahs ist, subhanahu wa ta'ala. Deswegen sagte der Prophet alaihi salatu wassalam: Ich bin nicht entsandt worden, um die anderen Menschen zu beleidigen, sondern ich bin entsandt worden als Barmherzigkeit. Dieser Hadith befindet sich in Sahih Muslim. Und derjenige, der natürlich die Sira, die Biografie unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam verinnerlicht, wird sehen, dass der Prophet alaihi salatu wasallam, dass seine Barmherzigkeit alle Menschen umfasste und nicht nur die Menschen umfasste, sondern sogar das Leblose und sogar die Tiere umfasste. Wie wir inshallah ta'ala in dieser Predigt sehen und auch vielleicht in einer zukünftigen Predigt sehen, inshallah ta'ala. Er hat uns alayhi salatu wassalam auch strengstens davor gewarnt, Dinge zu tun, die uns von dieser Rahma von Allah azza wa jal entfernen. Zu seiner Barmherzigkeit gehört, liebe Geschwister, dass er uns das Leben dadurch leicht gemacht hat, dass er von der islamischen Gesetzgebung das Einfachste umgesetzt hat, alayhi salatu wassalam, und das Einfachste gewählt hat. Und so sagte Aisha radiallahu ta'ala anha: Immer wenn der Gesandte Allah sallallahu alayhi wasallam vor die Wahl gestellt wurde, wählte er die einfachere von beiden Angelegenheiten, solange sie nicht sündhaft war. Wenn sie sündhaft war, dann war er von allen Menschen derjenige, der sich von ihr am meisten entfernt hat. Dieser Hadith befindet sich bei Bukhari und bei Muslim. Auch hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wie wir in manchen Überlieferungen wissen, hat er manchmal Taten unterlassen, die eigentlich gut sind und die er eigentlich selbst machen wollte, aber er hat es nur unterlassen, damit es den Menschen leichter gemacht wird. Und wie viele Hadithe kennen wir, in denen der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn ich es dadurch meiner Umma nicht schwer machen würde, dann hätte ich ihnen das und das und das auferlegt, wie zum Beispiel das Reinigen der Zähne vor jedem Gebet. Das hat er den Menschen nicht auferlegt. Er hätte es gerne, aber er sah darin eine Erschwernis für die Gläubigen und deswegen hat er es unterlassen und einfach nur empfohlen. Aisha radiallahu ta'ala anha sagte wortwörtlich, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte manche Taten zu unterlassen, obwohl er sie mochte, obwohl er danach handeln mochte, aus Angst davor, dass die Menschen danach handeln würden und Allah es ihnen dann auferlegen würde. Dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Und das Gleiche natürlich kennen wir auch, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam 3 Nächte hintereinander das Gebet im Ramadan in der Moschee geleitet hat. Und dann wurde es in der 4. Nacht so voll in der Moschee, dass kein Platz mehr darin war. Dann hat er es unterlassen, zu den Menschen hinauszugehen. Und er blieb zu Hause, bis die Morgendämmerung eintraf. Und als die Gebetszeit für die Morgendämmerung eintraf, kam er dann zu den Leuten hinaus, verrichtete das Gebet, hielt dann eine kurze Ansprache, in der Allah subhanahu wa ta'ala Lob pries. Und danach sagte er, mir ist nicht verborgen geblieben worden, was ihr gestern getan habt, aber ich hatte Angst, dass dies für euch verpflichtend auferlegt würde und ihr danach nicht dazu imstande gewesen wäre, diese Taten umzusetzen. Hadith bei Bukhari und bei Muslim. Unser einer könnte sich vielleicht fragen und sagen, was hat das mit uns zu tun? Ich meine, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam bestand die Gefahr, dass eventuell Sachen auferlegt werden, die keine Pflicht sind. Aber die Zeit ist nun vorbei. Und wir sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, das Ergebnis dieser Barmherzigkeit ist die islamische Gesetzgebung, die islamische Religion, die zu uns gelangt ist. Das, was wir heute erfahren aus dem Koran, aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ist ja das Ergebnis seiner Barmherzigkeit alaihi salatu wasalam. Ist doch das Ergebnis davon, dass er in der Himmelsfahrt hat er alaihi salatu wasalam mit seinem Herrn, hat er seinen Herrn um Erleichterung gebeten, sodass die Anzahl an Gebeten von 50 auf 5 reduziert worden sind. Das ist doch das Ergebnis, von dem wir heute tagtäglich profitieren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und euch annehmen und uns eben die Kraft geben, diese wenigen von Allah uns auferlegten Pflichten umzusetzen und nicht auch noch darin nachlässig zu sein. Stellt euch mal vor, liebe Geschwister, der Prophet a.s. hat einmal geschwiegen. Hätte er nicht geschwiegen, hätte er es uns schwerer gemacht, a.s. Er sagte einmal, o ihr Menschen, Allah hat euch die Hajj auferlegt. Deswegen vollzieht die Hajj. Da sagten die Leute, da sagte einer unter den Anwesenden, o Gesandter Allahs, meinst du jedes Jahr? Da schwieg er sallallahu alaihi wasallam, bis der Fragende die Frage 3-mal wiederholte. Was natürlich auch eine Form ist von schlechtem Umgang mit dem Propheten alaihi salatu wasalam und diesem Gelehrten alaihi salatu wasalam, weil es ziemt sich nicht, dass man so etwas 3-mal stellt, wo man weiß, dass der Gelehrte oder der Prophet in diesem Fall die Frage doch verstanden hat. Da sagte er sallallahu alaihi wasallam, nachdem er die Frage 3-mal wiederholte, er sagte, wenn ich sagen würde, dass ihr die Hajj jedes Jahr vollziehen müsst, dann wäre dies für euch eine Pflicht und ihr wäret dazu nicht imstande. Dann sagte er sallallahu alaihi wasallam, lasst mich in Ruhe, solange ich euch in Ruhe lasse. Denn diejenigen, die vor euch waren, sie sind deswegen zugrunde gegangen, weil sie zu viele Fragen gestellt haben und sich über ihre Propheten uneinig geworden sind. Dann sagte er sallallahu alaihi wasallam, zusammenfassend, was wir zu tun haben, er sagte, wenn ich euch also etwas anordne, dann setzt es um, soweit ihr könnt, und sollte ich euch etwas verbieten, dann unterlasst es. Dieser Hadith ist sahih, Muslim überliefert worden. Meine lieben Geschwister, zur Barmherzigkeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört, dass Allah subhanahu wa ta'ala jedem Propheten ein Geschenk gegeben hat, und zwar, dass jeder von ihnen ein Bittgebet frei hatte. Jeder von ihnen hatte einen Wunsch frei. Jeder von ihnen konnte ein Bittgebet sprechen, das Allah subhanahu wa ta'ala für seine Gemeinde erhören wird. Und so hat jeder Prophet dieses Bittgebet gesprochen in diesem Leben. Außer der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So berichtet Abu Huraira radiallahu ta'ala an, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Jeder Prophet hat ein Bittgebet frei. Jeder Prophet hat ein Bittgebet frei gehabt, das er für seine Gemeinde gesprochen hat und für sie erhört worden ist. Was mich angeht, so möchte ich inshallah mein Bittgebet aufheben als Fürsprache für meine Umma am Tag der Auferstehung. Und wenn man diesen Hadith verinnerlicht, der Hadith bei Bukhari, bei Muslim, wenn man diesen Hadith verinnerlicht, liebe Geschwister, dann ist ja klar, dass das Bittgebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Erleichterung und die Barmherzigkeit, die unser einer zuteil werden wird am Tag der Auferstehung, viel wertvoller ist als irgendwelche Güter des Diesseits. Und der Unterschied aber zwischen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und allen anderen Propheten ist offensichtlich, denn jeder Prophet, wenn er starb, hat Allah subhanahu wa ta'ala einen anderen Propheten entsandt. Außer unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen, wenn die Propheten starben, dann war ihr Bittgebet, oder dann war ihr das Bittgebet, das sie gesprochen haben, für die gesamte Umma, die zu der Zeit gelebt hat. Ansonsten, wenn die Propheten starben, die Leute, die danach gekommen sind, waren ja nicht mehr Teil der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Im Gegensatz zu unserem Propheten alaihi salatu wasalam. Denn als er starb, kamen noch viele Menschen, und die meisten Menschen, die kommen und zu seiner Umma gehören, sind nach seinem Tod erst gekommen, alaihi salatu wasalam. Und deswegen, dadurch, dass er sein Bittgebet aufgehoben hat bis zum Tag der Auferstehung, hat er nicht nur uns einen Gefallen dadurch getan, dass er uns die wirklich großen Lasten abnimmt, sondern dass er durch sein Bittgebet alle Gläubigen seiner Umma umfasst und nicht nur die Gläubigen seiner Zeit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg verleihen, zu dieser Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu gehören und von diesen Bittgebeten am Tag der Auferstehung zu profitieren. Du musst nicht mehr machen, als dass du gemäß dieser Religion lebst und auch in diesem Glauben stirbst, damit du am Tag der Auferstehung unter der Schar des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auferstehen darfst und von seinen Fürsprachen und von seinen Bittgebeten profitieren wirst. Meine lieben Geschwister, ich möchte heute über ein Thema sprechen, das wir sicherlich sehr oft in unserem Umgang mit anderen Menschen vermissen. Denn wenn wir sehen, dass Menschen miteinander streiten oder Menschen auseinandergehen oder Paare sich scheiden lassen oder andere Sachen passieren, da sehen wir meistens, dass Eigenschaften wie Schroffheit, also ein schroffer Umgang, Härte im Umgang mit dem anderen, Hartnäckigkeit, diese Begriffe und ähnliche Synonyme sind meistens diejenigen Eigenschaften oder verkörpern die Eigenschaften, die Oberhand gewinnen im Umgang mit anderen Menschen. Und des Öfteren vermisst man den guten Umgang. Den Umgang, den man als barmherzig, mitleidend bezeichnen würde. Den Umgang, den man als gut bezeichnen würde. Den Umgang, den man bezeichnen würde als einen guten Charakter und so weiter und so fort. Und deswegen denke ich, ist es wichtig, dass wir fortsetzen, das, was wir in der letzten Freitagspredigt erwähnt haben. Und so haben wir über die Gnade unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam gesprochen und viele Beispiele versucht aufzuzeigen, in der diese zum Tragen kam und der diese in Erscheinung getreten ist. Und ich denke, wir werden keine bessere Möglichkeit finden, als dass ihr Gläubigen erinnert werdet an euer Vorbild, an diesen Propheten alaihi salatu wasallam. Und deswegen versuchen wir uns von ihm eine Scheibe abzuschneiden und ein paar Begebenheiten zu vergegenwärtigen. Seine Ehefrau berichtet an einem Tag, dass ein paar Beduinen zum Propheten kamen. Und die Beduinen sind allgemein bekannt gewesen für ihre erstens Schroffheit im Umgang mit anderen, Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass sie eben auf dem Land leben und auch mit ihrer Unwissenheit, sind sie für ihre Unwissenheit bekannt, weil sie ja gerade nicht in der Stadt bei den Gelehrten gelebt haben. Sie kamen einmal in die Stadt und fragten die Sahaba, sagt mal, wie ist es eigentlich bei euch? Küsst ihr eure Kinder? Und sagten die Sahaba, natürlich machen wir das. Dann sagten sie, also wir machen sowas gar nicht. Und anscheinend sahen sie das als eine Form von vielleicht Männlichkeit, eine Form von Härte, eine Form von Vollkommenheit und Stärke. Auf jeden Fall sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was soll ich mit Leuten anstellen, aus deren Herzen Allah die Barmherzigkeit entzogen hat? Der Hadith befindet sich in Sahih Muslim. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, im Gegensatz zu diesen fragenden Menschen, die natürlich dadurch profitiert haben, das ist ja auch der Punkt. Der Punkt ist nicht, dass wir auf den Fehler gucken, den sie gemacht haben, sondern die Frage ist, was haben sie daraus gemacht? Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ein ganz anderes Verständnis im Umgang mit dieser neu heranwachsenden Generation gehabt. Er hat sie, die Kinder, getragen. Er hat mit den Kindern gespielt. Er hat mit ihnen Spaß gemacht. Er hat sie auch geküsst. Er hat sie auf seinem Schoß sitzen lassen. Ich meine, stellt euch mal vor, ja, heutzutage findet dass irgendein König oder Kaiser kommt im Fernsehen und trägt ein kleines Kind in seinem Schoß. Die Leute würden verrückt werden. Alle fotografieren das und verbreiten das. Der Prophet ﷺ, das war für ihn eine Selbstverständlichkeit im Umgang mit den Kindern. In einer Begebenheit hat sogar einmal ein Kind, während es auf seinem Schoß saß, uriniert. Und der Prophet ﷺ hat weder sich aufgeregt, noch hat er das Kind hat sich über das Kind nicht aufgeregt und hat auch nicht dem Vater, der das Kind gebracht hat, gesagt, warum nimmst du nicht dein Kind zu dir oder ähnliches. Er hat einfach nichts anderes verlangt, außer dass man ihm Wasser bringt, sodass er das Wasser auf seine Kleider schüttet. Deswegen haben wir aus dem Hadith gelernt, dass Kinder, die noch nicht entwöhnt sind, also Jungs, die noch nicht entwöhnt sind, dass es bei ihnen reicht, einfach Wasser zu kippen auf die entsprechende Stelle. Das war nicht nur außerhalb des Gottesdienstes, sondern auch innerhalb des Gottesdienstes. Unser Prophet a.s. betete einmal und dann immer wenn er stand, trug er Umama. Umama war seine Enkelin. Sie war nämlich die Tochter von seiner Tochter Zainab radiallahu anha. Auf jeden Fall, er stand und trug sie im Gebet und wenn er sich niederwarf, legte er sie auf den Boden. Daraus haben die Gelehrten dann auch nicht nur die Sache mit der Barmherzigkeit entnommen, sondern auch, dass so manche Bewegungen im Gebet unproblematisch sind. Wir lesen sogar in einer noch interessanteren Überlieferung von Shaddad ibn Aus, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Dort erbetete einmal der Prophet a.s. Es war das Maghrib oder das Isha-Gebet. Und als er dann niederwerfen war, sagt der Vater von Shaddad ibn Aus, blieb er ungewöhnlich lang in der Niederwerfung. Solange, dass ich meinen Kopf hochhebte und dass ich meinen Kopf erhob und mich fragte, was ist passiert. Und das ist im Gebet, hat er das gemacht, radiallahu anhu. Und dann sah er, dass einer seiner Enkel, Hassan oder Hussein, auf dem Rücken des Propheten war, alayhi salatu wassalam. Und dann hat er einfach wieder weiter Sujud gemacht. Denn warum hat er das gemacht? Er hatte nämlich Angst, dass dem Propheten irgendwas geschehen wäre. Oder er dachte, vielleicht in dem Moment, der Prophet bekommt gerade eine Offenbarung. Als er merkte, dass sein Enkel auf seinem Rücken war, machte er den Sujud weiter. Und später fragten die Sahaba den Propheten, a.s.w. Und er hat dann ihnen klar durchgesagt, also weder ist was passiert, noch habe ich eine Offenbarung bekommen, sondern ich wollte meinen Enkel nicht stören, während er gerade auf meinem Rücken spielte, bis er fertig ist. Denn unser einer würde vielleicht dann langsam hochgehen oder das Kind dann runternehmen, wie auch immer, damit er weiter betet. Aber das hat der Prophet a.s.w. nicht gemacht, obwohl er den Leuten vorbetet. Und das ist auch wirklich bemerkenswert a.s.w. Deswegen ist er für uns ein Vorbild, das wirklich schwer nachzuahmen ist. Der Prophet a.s.w. hat einmal Worte an die Sahaba gerichtet, die sie in starke Bedrängnis gebracht haben. Er hat also an sie Worte gerichtet in Bezug auf die Frauen und in Bezug auf Waisenkinder, sodass sodass die Leute, also was heißt Bedrängnis, das heißt, man bekommt Angst, ob man denen nicht vielleicht gerade irgendwie Unrecht tut. Wenn jemand auf dich einredet und dir sagt, wie wichtig deine Ehefrau für dich ist und wie wichtig diese Waisenkinder sind und wie du dich um diese kümmern musst und wie gefährlich, natürlich bekommst du auch große Belohnung, wenn du es richtig machst, aber wie gefährlich ist, das zu vernachlässigen, dann der gläubige Mensch zittert und bekommt Angst, weil er sich fragt, bin ich jetzt auf dem richtigen Weg oder bin ich eher vielleicht auf dem Weg, auf dem Allah subhanahu wa ta'ala mir nicht zufrieden ist. Er sagte sogar selbst, alayhi salatu wassalam, manchmal beginne ich ein Gebet, habe vor, eine lange Sura zu lesen. Mitten im Gebet höre ich aber das Geschrei und das Weinen eines kleinen Kindes. Daraufhin kürze ich mein Gebet. Und das Interessante ist jetzt, also warum kürzt er sein Gebet? Nicht, er hat nicht gesagt, er kürzt sein Gebet, weil dem Kind vielleicht was passiert ist oder weil vielleicht yani das Kind durstig ist oder hungrig ist, sondern er hat die Begründung auf die Mutter geschoben und hat gesagt, aufgrund dessen, was die Mutter ihrem Kind gegenüber empfinden muss. Und deswegen, es kann nämlich sein, dass dem Kind gar nichts fehlt. Kann sein, dass das Kind randvoll satt ist und, gar keine, und auch gesund ist. Aber es geht einfach um die Barmherzigkeit nicht nur den Kindern gegenüber, sondern auch den Menschen gegenüber, die Sorgen haben um irgendetwas. Wie dem auch sei, meine lieben Geschwister, die Barmherzigkeit des Propheten alaihi salatu wassalam umfasste nicht nur die Menschen, sondern sie umfasste sogar die Tiere. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung, wer eine Mutter von ihren Kindern trennt, den wird Allah am Tag der Auferstehung auch von seinen Lieblingen trennen. Das sagte er in Bezug auf Menschen, aber das gilt sogar in Bezug auf Tiere, wie wir jetzt sehen werden in einer Überlieferung. Und zwar sagte Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, als wir einmal auf einer Reise waren, ging der Prophet a.s. weg, um sein Geschäft zu verrichten. Da sahen wir einen kleinen Vogel mit seinen zwei, also es war eine Vogelmutter, mit ihren zwei kleinen Küken. Und wir nahmen ihre Küken weg. Als der Prophet zurückkam, sah er, wie die Mutter ihre Flügel flatterte. Dann sagte der Prophet, wer hat diese Mutter wegen ihrer Kinder in ein Leiden gestürzt? Und als er gemerkt hatte, was geschehen war, anscheinend haben sie mit den Tieren einfach nur gespielt, da hat er gesagt, gebt ihr ihre beiden kleinen Kinder wieder zurück. Und als er einmal sah, wie ein ganzes Ameisendorf niedergebrannt wurde, hat er sallallahu alaihi wasallam gesagt, mit dem Feuer darf nur der Herr des Feuers strafen. Und als er einmal ein Kamel sah, das laut Hadith wortwörtlich heißt es, sein Rücken klebte schon an seinem Bauch. Das heißt, der Abstand zwischen Rücken und Bauch war so gering, weil er so dünn war, dass es praktisch schon fast eine Ebene wurde, Gott bewahre. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nehmt euch vor Allah in Acht aufgrund dieser Tiere, die nicht reden können. Wenn ihr sie reiten wollt, dann reitet auf ihnen, wenn sie gesund sind. Und wenn ihr sie essen wollt, dann esst sie, wenn sie gesund sind. Und er sagte sogar sallallahu alaihi wasallam, wehe euch davor, aus den Rücken der Tiere Kanzeln zu machen. Denn dafür sind sie nicht gedacht. Meine lieben Geschwister, der Prophet alaihi salatu wasalam, seine Barmherzigkeit zeigte sich nicht nur den Tieren gegenüber nach den Menschen, sondern auch den für uns leblosen Materialien. Denn als er alaihi salatu wasalam, als man für ihn eine, also er hatte zu Beginn der Zeit in Medina, hatte er in einer Moschee gepredigt und sich dabei auf einen Palmast gestützt. Und dann hat man ihm vorgeschlagen, eine Kanzel zu errichten. mit drei Stufen. Und als er zugestimmte und man ihm die Kanzel errichtete und er sie bestieg, hörte man ein Weinen. Und die Sahaba sagten, radiallahu anhu, es war das Weinen vergleichbar mit dem Weinen einer Kamelstute. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, vorstellen, er stieg dann von der Kanzel herunter, ging zu dem Ast oder zu diesem Palmzweig und tröstete es und umarmte es, bis es sich beruhigte. Und das ist etwas Lebloses, weswegen er sogar seine Predigt unterbrach, alaihi salatu wasalam. Es gibt zahlreiche Beispiele. Zusammengefasst können wir sagen, an diesen Beispielen kann man sich selbst messen. Man kann sich daran messen, wie man in dieser Situation reagiert hätte, wäre man in der gleichen Situation gewesen. Und dadurch weiß man, wie stark die eigene Barmherzigkeit im eigenen Herzen ausgeprägt ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Erfolg verleihen, diese Barmherzigkeit in unserem Herzen auszuweiten, sie auf die Gläubigen und auch andere Menschen um uns herum auszuweiten. Denn gerade wir befinden uns in einer Gesellschaft, in der die Barmherzigkeit des Islam besonders zum Vorschein treten muss. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch diesen Erfolg verleihen, diese Botschaft an die Menschen bringen zu können. Denn er ist derjenige, der dazu imstande ist, und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Wallahu a'lam wa sallallahu